Einen ganz lieben Dank erst einmal für die Einladung hier nach Münster. Hätte ich geahnt, ich konnte es nicht ahnen, dass es hier ein Nachtleben gibt. Dann wäre ich natürlich auch etwas länger geblieben. Aber das entsprach überhaupt nicht meinen Erwartungen, die ich an das schöne alte Münster habe. Deswegen verzeihen Sie da mein Irrtum und lasse mich da auch gerne korrigieren. Ja, freue mich heute Abend hier bei Ihnen zu Gast zu sein. Münster ist schon viele Jahre her, dass ich hier in Münster gewesen bin. Ist groß geworden, nicht allzu weit weg im Ruhrgebiet, im westlichen Ruhrgebiet, in Mühlheim an der Ruhr. Und ja, danach hat es mich in ganz verschiedene Orte verschlagen, in Schulburg, in Bochum, in Rom. Danach in Tätigkeiten im Ruhrgebiet, in Bayern und jetzt schließlich wohnhaft in Rotterdam. Sie haben das gerade vielleicht so ein bisschen schon rausgehört oder auch gelesen. Meine Biografie war lange Zeit geprägt vom katholischen Glauben. In den letzten Jahren auch sehr von politischer Tätigkeit für den Liberalismus, für die FDP. Insofern ist das, worum es jetzt heute Abend hier geht, das sind schon zwei Themen, die in meinem Leben ganz viel zu tun haben. Viele Jahre eben tätig als katholischer Priester, schließlich auch als Professor für Philosophie an einer katholisch-theologischen Fakultät. Ich habe das Christentum sehr intensiv gelebt, mich auch sehr intensiv mit seinen Wurzeln beschäftigt, mit seiner Geschichte, mit seiner Krise, mit seinen Stärken und Schwächen. Und nach meinem Ende als katholischer Priester 2016 wurde ich dann Mitglied der FDP. Also von der katholischen Kirche in die FDP. Ich weiß, es klingt ein bisschen danach, als hätte ich einen Hang zu Verlierern. Das ist hoffentlich nicht so. Mein Beweggrund damals vor 9 Jahren war, dass ich gesehen habe, dass unsere Freiheit und unsere liberale Demokratie in einem sehr großen Ausmaß gefährdet sind. Und ich im Rahmen des mir Möglichen dagegen etwas tun wollte. Und womit kann man eine liberale Demokratie besser schützen als mit Liberalismus? Ich habe mich seitdem in verschiedenen Gremien der FDP auf Landesebene hier in NRW, aber auch auf Bundesebene mit dem Thema Liberalismus beschäftigt. Ist Liberalismus, wie kann er sich weiterentwickeln und so weiter. Aber auch mit der Frage, wie steht der Liberalismus zum Christentum? Interessanterweise begann meine Beschäftigung mit dem Liberalismus im Rahmen meiner Beschäftigung mit dem Christentum. Jetzt muss ich mal kurz die Frage gefunden. Ich war katholischer Priester und sah um mich herum eine katholische Kirche, die zusammenbricht. In vielerlei Hinsicht. Und das nicht erst seit Öffentlichwerden der Missbrauchsfälle. Mich als katholischer Priester interessierte natürlich, warum ist das so? Also warum ist das Christentum in einer derartigen Krise? Und warum geht es seit Jahrzehnten ständig bergab? Die schnelle Antwort, die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, weil sie nicht mehr an Gott glauben. Was natürlich zur Frage weiterführt, aber warum glauben sie nicht mehr? Dem bin ich viele Jahre nachgegangen und habe intensiv in der Geschichte des Christentums geforscht. Und ich landete schließlich im Mittelalter. Denn wenn ich wissen will, warum heute nur wenige an Gott glauben, muss ich ja erst einmal in die Zeit zurück, in der irgendwie alle an Gott geglaubt haben. Genau da muss ja irgendwas passiert sein, dass dieser selbstverständliche Glaube auf einmal aufhört. Meine Damen und Herren, wenn es eine Zeit gibt, in der der Glaube an den christlichen Gott völlig selbstverständlich war, in der es gedanklich eigentlich unmöglich war, an der Existenz Gottes zu zweifeln, dann war es das Mittelalter. Für diese Menschen war es keine Frage, dass Gott da ist. Das Leben an sich, die Welt an sich, war für diese Menschen der Beweis dafür, dass Gott da ist. Und die Kirche war der irdische, selbstverständliche Garant dieses Gottes. Das begann dann zu bröckeln. Zuerst sehr unmerklich, sehr leise, mit kleinen Dingen. Und zwar mit dem langsamen Erwachen des menschlichen Individualismus. Wir sehen in der Kunst, in der Literatur, in der Philosophie, aber auch in den amtlichen Äußerungen der Kirche, wie der Mensch nach und nach eine neue, bedeutendere Rolle erhält. Die Menschheit Christi wird stärker betont. Die Frömmigkeit des Einzelnen wird immer wichtiger. Maler beginnen, ihre Kunst als Ausdruck ihrer Individualität zu verstehen. Man beginnt, die Kunstwerke zu signieren. Auch die Literatur wird immer mehr als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit verstanden. In der Philosophie wird der Mensch und nicht mehr Gott zum zentralen Ort der Erkenntnis. Alles erst einmal winzig kleine, aber deutliche Kennzeichen dafür, dass der individuelle Mensch im Laufe des Mittelalters eine neue, größere Bedeutung erhält. Und dieses Erwachen des Individuums wurde so mächtig, dass es schließlich zu einer neuen Epoche führte. Das Mittelalter wurde beendet, die Renaissance begann. Diese Entwicklung war natürlich nicht ohne Konsequenzen für das Christentum. Denn da, wo der Mensch im Mittelpunkt steht, stehen Gott und die Kirche nicht mehr. Eine jahrhundertelange Entwicklung nahm Fahrt auf, an deren Ende oder an deren Fortsetzung wir heute stehen. Vor allem ein Autor hat mir sehr geholfen, diesen roten Faden einer jahrhundertelangen Entwicklung wahrzunehmen. Das ist der kanadische Philosoph Charles Taylor mit seinem Werk Ein säkulares Zeitalter, das 2007 erschienen ist. Ganz grob schildert dieses Werk folgende Geschichte. Immer weniger Gott und Christentum, immer mehr Mensch und Individualität. Und Taylor beschreibt diese Geschichte aus christlicher Perspektive als eine Geschichte des Verlustes. Wir haben unseren Glauben, unsere Mitte, unsere Orientierung verloren. Einige Jahre später las ich das Buch Die Erfindung des Individuums, der Liberalismus und die westliche Welt des Amerikaners Larry Seidentop, das 2014 erschienen ist. Und das Spannende, dieser Seidentop erzählt eigentlich die genau gleiche Geschichte wie Taylor, nur von der anderen Seite, der des Liberalismus. Taylor erzählt aus christlicher Perspektive, wie das Christentum verschwand und das Individuum wuchs. Und Seidentop erzählt aus liberaler Perspektive, wie das Individuum wuchs und das Christentum verschwand. Beide erzählen dieselbe Geschichte, in der wir sicher auch etwas verloren, aber auch etwas gewonnen haben. Das ist die gemeinsame Geschichte von Christentum und Liberalismus. Wir sehen, wie in den letzten Jahrhunderten das religiöse Gefühl zurückgeht und das Bewusstsein der eigenen Individualität immer größer wird. Diese Entwicklung hat gigantische Dinge bewirkt. Naturwissenschaften, Wohlstand, schließlich Demokratie. Und, das muss man als Christ auch sagen, schmerzhaft zugeben, diese Dinge wurden erst möglich durch eine gewisse Abwendung vom Christentum. Denn erst wenn der Glaube die Welt nicht mehr erklärt, beginne ich mich dafür zu interessieren, wie denn die Welt funktioniert. Die Naturwissenschaften entstehen. Erst wenn ich nicht mehr mit der Antwort des Glaubens zufrieden bin, was ich als Mensch bin, beginne ich selbstständig über mich als Mensch nachzudenken. Die Philosophie trennt sich von der Theologie. Erst wenn ich der Religion abspreche, die alleinige Deutungsmacht über unsere Gesellschaft zu haben, beginne ich darüber nachzudenken, wie denn wir Menschen eine Gesellschaft aufbauen können, der Liberalismus entsteht. Und genau das ist im letzten Jahrhundert passiert. Das ist alles ein langsamer, schrittweiser Prozess. Gott wurde zusehends zu einer leeren Formel, die von immer weniger Menschen verstanden und in ihr Leben integriert werden konnte. Und die auch immer weniger benötigt wurde, weil die Welt ohne Gott immer erklärbarer wurde. Seitens der Kirche wurde auf einmal nicht mehr das Gefühl der Nähe Gottes, sondern die Erfüllung von Geboten und Pflichten zum Maßstab dafür, ob man ein guter Christ ist oder nicht. Das Christentum wurde zur Moral, wie Nietzsche sagte. Nietzsche stellte zu Recht fest, dann ist Gott tot. Parallel dazu wurde der Glaube an das Individuum immer stärker. Glanz und Höhepunkt dieser Entwicklung ist sicherlich die Aufklärung. Kant definierte die Aufklärung als den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Dieser Ausgang aus der Unmündigkeit kann nur gelingen durch den Gebrauch des eigenen Verstandes. Und dieser kann nur gelingen durch Bildung und den Mut, eigene Feigheit, aber auch eigene Faulheit zu überwinden. Diese Entwicklung hat gigantische Dinge freigesetzt, aber sie ist auch begleitet von scharfer Kritik, von Unwohlsein. Denn diese Entwicklung bedeutete auch einen Verlust an geistiger Sicherheit, an Heimat, an Orientierung. Denn wenn nicht mehr Gott die Welt zusammenhält, was dann? Wir sehen Bewegungen, wie etwa die Romantik entstehen, die das Rad zurückdrehen wollen, die an der kalten technischen Moderne leiden, die zurück wollen in das warme Früher. Auch das Christentum hat sich durch die Moderne angegriffen gefühlt, zu Recht. Entsprechend reagierte das Christentum, insbesondere die katholische Kirche, alle Produkte der Aufklärung, von der Demokratie bis zur Eisenbahn, wurden als Teufelswerk verurteilt. 1832 beschreibt Papst Gregor XVI. Im Lehrschreiben Mirari Vos die Gewissens- und Meinungsfreiheit als einen Wahnsinn, dem man mit Bücherverbrennungen begegnen müsse. Höhe oder vielmehr Tiefpunkt war sicherlich der Syllabus Errorum von Papst Pius IX. Von 1864, in dem unter anderem der Glaube an die menschliche Vernunft und den Fortschritt, die Freiheit der Wissenschaft, die Religionsfreiheit, aber auch der Liberalismus selbst und das liberale Menschenbild als schwere Irrtümer verurteilt. Wenige Jahre später folgte das Dogma der Unfehlbarkeit, nicht die Vernunft, sondern der Papst entscheidet, was wahr ist. Genau hier liegt die Wurzel des Konflikts zwischen der Aufklärung und dem Christentum. Welchen Rang hat die menschliche Vernunft gegenüber der religiösen Offenbarung? Wenn es möglich ist, unabhängig von der religiösen Offenbarung Rechte des Menschen festzuschreiben, dann war der Kirche sofort klar, dass sich diese Rechte Religions- und Meinungsfreiheit auch gegen die Kirche wenden können. Wenn die Vernunft einen dauerhaften menschlichen Fortschritt unabhängig von der religiösen Entwicklung erkennt, dann war der Kirche klar, dass sie damit die Deutungshoheit über die Entwicklung der Gesellschaft verliert. Wenn es eine kirchenunabhängige Vernunft gibt und diese Vernunft zum wesentlichen Kriterium menschlicher Erkenntnis wird, dann war der Kirche klar, dass sie die Herrschaft über die Köpfe, Gedanken und Ideen verliert. Aufklärung und Christentum, besonders das katholische Christentum, scheinen unversöhnlich. scheinen. Unabhängig davon, ob sich beide Seiten wirklich versöhnen können, sie sind vielleicht voneinander abhängiger, als man auf den ersten Blick zu denken vermag. Erst einmal ist festzustellen, dass entscheidende Errungenschaften der Aufklärung nicht denkbar sind ohne ihre christlichen Wurzeln. Das geht schon bei der Vernunft los. Der Vernunftbegriff der Aufklärung entstammt zwar ursprünglich der heidnischen griechisch-römischen Antike, dieser wurde aber fast ausschließlich vermittelt durch das Christentum. Das Christentum hat die griechisch-römische Philosophie weitergeführt, der vereinnahmt unter dem Motto Glaube und Vernunft sind eins. Und diese Ehe von Glaube und Vernunft wurde dann am Ende des Mittelalters geschrieben, aber sie hielt bis dahin noch recht lange und ermöglichte erst den Aufbruch in die Moderne. Menschenrechte, Menschenwürde, die heute selbstverständlicher Bestandteil unseres Selbstverständnisses sind, haben einen christlichen Ursprung. Die vorchristliche Antike mit all ihren mächtigen Denkern war dazu nicht in der Lage. Natürlich hatte sich dort ein wirklich großartiger Humanismus entwickelt, aber dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch, eine Würde hat und einen Anspruch darauf, dass diese Würde von allen anerkannt wird, das gab es nicht. Dazu braucht es das Christentum. Auch die Idee, dass Religion und Staat zwei voneinander zu trennende Dinge sind, hat sich im Christentum entwickelt. Dass dieser hohe Anspruch an die Würde des Menschen danach nicht wirklich gelebt wurde im Christentum, schließlich war also dieser Anspruch jahrhundertelang erst einmal nur für Christen, ist hier nicht das Thema, es geht um die Idee, die das Christentum vom Menschen hatte. Und diese Idee hatte einfach mehr Zugkraft und mehr Ausstrahlung als in der antiken Philosophie, weil ein Gott dahinter stand. Denn es heißt, jeder Mensch ist das Bild Gottes. Dann zieht das eben mehr und hat mehr Dynamik und mehr Verbindlichkeit als die bloße Aussage der Philosophie, kümmere dich um deine Mitmenschen. Diese lange Geschichte der Entdeckung der Individualität war also im Wesentlichen ein Produkt des Christentums, das sich dann allerdings irgendwann gegen das Christentum selbst gewandt hat. Also, liebe Liberale, wesentliche Inhalte der europäischen Aufklärung, was mit dem Liberalismus ja entstanden ist, sind nicht denkbar ohne die christlichen Ursprünge. Und es ist dementsprechend kein Zufall, dass die Aufklärung vor allem in den Ländern greifen konnte, die christlich waren. Aber auch in Richtung des Christentums ist zu sagen, dass es ohne Aufklärung nicht geht. Die katholische Kirche war die Vorkämpferin gegen die Aufklärung. Wir haben es vorhin gehört, und dieser kirchliche Kampf gegen die Aufklärung ist leider bis heute nicht vorüber. Und deshalb stehe ich hier eben auch als ehemaliger Priester und aktueller Liberaler. Wenn vor 2 Jahren noch Bischöfe in Europa dafür warnen, die Bibel zu verraten und auf die vermeintlichen Erkenntnisse der Wissenschaft zu hören, wenn die katholische Kirche in den letzten 20 Jahren immer mehr Exorzisten ausbildete, um den Kampf gegen den Teufel zu gewinnen, wenn eine Ratzinger die Bischöfe dazu aufruft, den einfachen Glauben der Leute wörtlich vor dem Einfluss der Intellektuellen zu bewahren, wenn Professoren der Theologie entlassen werden, weil sie nicht wörtlich an die Jungfräulichkeit Marias glauben, dann muss man sagen, dass nicht nur Wissenschaftsfreiheit, sondern allgemein Vernunft und Aufklärung weiterhin als Feinde gesehen werden. Und damit schneidet sich die Kirche eigentlich in ihr eigenes Fleisch und verrät auch ihre eigene Geschichte. Denn die Fundamente der Lehre, die in den ersten Jahrhunderten gebaut wurden, wurden allesamt im Rahmen der damaligen Vernunft gebaut. In der tiefen Überzeugung, dass der christliche Glaube rational begründbar sein muss. Wenn Gott und Christus in den Dogmen beschrieben werden, mit abstrakten, unbiblischen Begriffen wie Person, Natur, Substanz, dann sind das Begriffe der damaligen Philosophie, der Vernunft. Vernunft bedeutete, die Wirklichkeit, auch die Gottes, mit den Begriffen der damaligen Rationalität zu beschreiben und greifbar zu machen. Die Menschen konnten diese Begriffe verstehen, weil sie der damaligen Vernunft entsprachen. Als dann im späten Mittelalter dieses Beschreiben Gottes der Welt mit den Mitteln der jeweils zeitgenössischen Vernunft aufhörte, wurde Gott im Laufe der Zeit zu einer leeren Formel, die nicht mehr verstanden werden konnte. Die Einheit von Vernunft und Glaube war beendet, die Menschen glaubten immer weniger an Gott, Gott verschwand immer mehr aus dem Leben der Menschen, bis heute. Diese Dinge klingen sehr abstrakt, aber sie waren sehr konkret in meinem Leben, denn sie bedeuteten, dass die heutige tiefgreifende Krise des Christentums Wurzeln hat, die Jahrhunderte zurückreichen und deren Bekämpfung ich der Kirche ehrlich gesagt nicht zutraue. Glaube und Vernunft sind zweierlei. Das muss auch so sein, aber wo der Glaube die Vernunft bekämpft, konnte ich eben nicht mehr mitgehen und entschied mich für die Vernunft, die Aufklärung, politisch für den Liberalismus. Was heißt all das für die Zukunft von Christentum und Liberalismus? Beide stecken in einer tiefen Krise. Beide können Wichtiges vom anderen lernen, um diese Krise zu überwinden. Das Christentum muss sich der Aufklärung stellen. Das Christentum braucht mehr Individualismus und mehr Freiheit. Die Krise des Christentums begann, als es den erwachenden Individualismus nicht mehr einfangen konnte und wollte. Das Christentum muss wieder Wege finden, den Menschen als Individuum ernst zu nehmen. Das Christentum braucht mehr Vernunft. Und wir erleben, dass die Strukturen der Kirche, Papst, Bischöfe, Priester und so weiter, viele Dinge hervorbringen, die nicht nur gegen die Rechte und die Würde von Menschen verstoßen, sondern zutiefst unmenschlich sind. Es geht aber auch um die kirchliche Lehre. Die Kirche muss die mühsame Arbeit wieder aufnehmen, im Rahmen der heutigen, aktuellen Vernunft über Gott und die Welt zu sprechen. Warum konnten die Christen im Jahr 325 Gott definieren, aber nicht die Menschen von 2025? Wie soll ein Mensch heute noch an einen christlichen Gott glauben, wenn der nur aus alten Formen besteht, die keiner mehr verstehen kann? Wenn die Kirche diese Krise bestehen will, muss sie wieder mehr Freiheit zulassen, muss sie deutlich machen, dass die Vernunft kein Feind, sondern eine notwendige Unterstützung ist. Unterstützung, um Strukturen aufzubauen, die menschenwürdig sind und die endlich diesen millionenfachen Missbrauch beenden. Die Vernunft als Unterstützung in einem heutigen Versuch, Gott und den Menschen zu beschreiben. Und das gilt für die katholische Kirche genauso wie für die evangelische. Das Christentum braucht Aufklärung. Aber auch die Aufklärung bzw. den Liberalismus als politische Fortsetzung der Aufklärung kann das Christentum gut gebrauchen. Denn was ergibt sich daraus, dass wesentliche Inhalte der Aufklärung, wie etwa die Menschenwürde, die Menschenrechte, einen christlichen Impuls gebraucht haben. Das kann bedeuten, dass es vielleicht ohne solche Impulse nicht geht. Oder zumindest sehr schwierig ist. Wir sehen ja auf dem Bild die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte bei der Französischen Revolution. Eingekrankt von christlichen Symbolen. Denken Sie an das berühmte Böckenförde-Diktum. Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Wir werden nie in der Lage sein, das, was wir an Werten haben, nur mit den Mitteln der Vernunft und Rationalität herzuleiten und durchzusetzen. Denken Sie, und das ist ein drastisches Beispiel, an die Herrschaft der Vernunft von Robespierre in der Französischen Revolution. Es war die Herrschaft, programmierte Herrschaft der Vernunft. Es ist ein sehr extremes Beispiel, aber es kann uns ja in einer Hinsicht warnen, dass da, wo wir nur mit der Vernunft und der Logik argumentieren und eine Gesellschaft schaffen wollen, die nur auf der Vernunft und der Logik gründet, es schnell unmenschlich werden kann. Weil der Mensch eben nicht nur aus Vernunft und Logik besteht, sondern auch aus Emotionen, Irrationalität, aus Sorgen und Ängsten, aus Geschichte und Kultur. Ich glaube schon, dass Liberalismus hier einen blinden Fleck hat, dies wirklich anzuerkennen. Gerade vor diesem Hintergrund halte ich die liberale Verkürzung auf das Thema Finanz und Wirtschaft für äußerst verderblich. Wie wir es in den letzten Jahren bei der FDP in Deutschland gesehen haben. Um in dieser Runde, ich stehe hier vor Hayek, keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Das Thema Wirtschaft ist ein liberales Thema. Und es ist wichtig, dass der Liberalismus dieses Thema in der Gesellschaft stärkt. Es wird aber da eine Verstümmelung des Liberalismus, wo es nur um Wirtschaft geht. Und das wissen auch Sie als Hayek, dass der Mensch auch und nicht nur ein Homo economicus ist. Und daran kann uns Liberale beispielsweise das Christentum erinnern. Ich habe oft mit FDP-Mitgliedern Diskussionen geführt, mit Mitgliedern, die sagten, man solle den Staat abschaffen. Sie bräuchten den Staat nicht, weil sie alles ohne ihn erreicht hätten. Dass die Gesellschaft keine Ansprüche an sie stellen darf. Dass Verantwortung nur eine Schwurbelphrase sei. Ist das so? Und ist Liberalismus nur die Verkleidung von Egoismus? Individualismus und Egoismus sind nahe beieinander. Aber es gibt eine Grenze. Und die müssen gerade wir als Liberale im Auge haben. Die Gründerväter des Liberalismus haben da eine sehr eindeutige Meinung. Hobbes, Locke und Rousseau sprechen über einen Gesellschaftsvertrag. Freie Individuen schließen miteinander einen Vertrag, um sich eine staatliche Ordnung zu geben, und wollen gemeinsam diese staatliche Ordnung aufbauen und weiterentwickeln in gegenseitiger Selbstverpflichtung. Aufklärung wurde immer verstanden als ein Gemeinschaftsprojekt. So schreibt Kant in seiner Anthropologie in pragmatischer Hinsicht, der Mensch ist durch seine Vernunft bestimmt, in einer Gesellschaft mit Menschen zu sein. In ihr sich durch Kultur, durch Kunst und Wissenschaft zu kultivieren, zu zivilisieren und zu moralisieren. Die Gesellschaft, das Zusammen ist der Ort, wo Vernunft passiert, wo der Mensch seinen unzivilisierten und rechtsfreien Naturzustand überwindet. Bei aller liberalen Hochschätzung der Individualität müssen wir uns als Liberale immer wieder klar machen, dass Individualität und Freiheit des Einzelnen in ein Zusammenbünden muss, in einem Zusammen freier Menschen, aber in einem Zusammen. Und da, wo ich dieses Zusammen vergesse oder verachte, besteht immer die Gefahr, da blind zu werden, wo erst einmal nicht ich, sondern unser demokratisches Zusammen gefährdet ist. Das aber letztlich auch mich und meine Freiheit schützt. Wir erleben in den letzten Jahren, dass unsere vermeintlich so stabile Demokratie in einem Ausmaß gefährdet ist, wie wir uns das wahrscheinlich vor 20 Jahren nicht hätten vorstellen können. Für Kant und die Aufklärer, die anderen Aufklärer, war es eindeutig, dass der gute und vernünftige Austausch innerhalb der Gesellschaft und die Anerkennung der Würde des jeden Menschen notwendige Basis der Demokratie ist. Wir erleben in den letzten Jahren, dass die Anerkennung der Würde des jeden Menschen, aber auch der vernünftige Austausch, um die Gesellschaft und den Staat weiterzuentwickeln, gefährdet sind. Dieser vernünftige gegenseitige Austausch, die öffentliche Diskussion, wird seit vielen Jahren von verschiedenen Akteuren torpediert. Durch das Verschwimmen von Wahrheit und Fälschung, durch das Gift von Intoleranz und Kompromisslosigkeit, durch das Schüren von Hass und Ängsten. Unabhängig davon, wie man jetzt diese einzelnen Dinge genau interpretiert, das Thema Demokratie brennt auf den Nägeln. Und wir Liberale schreien. Was genau gefährdet unsere Demokratie? Wie sieht die Lösung aus? Wie können wir unsere Demokratie schützen? Wie soll unser Zusammenleben in Deutschland in Zukunft aussehen? Auf diesem Auge ist der Liberalismus in Deutschland bisher erschreckend blind. Aber das sind die Fragen, die jetzt anstehen, die doch eigentlich den Kern des Liberalismus berühren, die Freiheit des Menschen. Die Freiheit des Menschen kann nicht nur gefährdet werden durch Bürokratie und Staat, sondern auch durch das Unmöglichmachen einer guten und vernünftigen Diskussionskultur, durch Intoleranz, Hass und Verachtung gegen Andersdenken. Und das Christentum kann uns Liberale daran erinnern. Liebe Liberale, ich habe mich lange damit beschäftigt, warum der Liberalismus in der Weimarer Republik so wehrlos war gegenüber denen, die Feinde der Demokratie waren, sich aber wirtschaftsfreundlich gebärdet haben. Dieses Versagen des Liberalismus gibt mir auch heute sehr zu denken. Was ist der Grundimpuls der Aufklärung von Männern wie Locke, Montesquieu, Voltaire, Kant, Humboldt, wie sie alle heißen? Die Würde eines jeden Menschen. Und diese Würde muss geschützt werden gegenüber Staat und Kirche. Aber mit dem Ziel, dass der Mensch in dieser Würde und Freiheit zusammen mit anderen Menschen eine bessere Gesellschaft bauen kann. Das ist ein wunderbares und sehr tiefes Bild vom Menschen, das sich zu einem großen Teil dem Christentum verdankt und das wir als Liberale wieder neu für den Liberalismus entdecken müssen. Meine Damen und Herren, Christentum und Liberalismus sind in einer tiefen Krise. Ich bin davon überzeugt, dass beide, Christentum wie Liberalismus, dieser Krise entkommen können, wenn sie bestimmte Dinge voneinander lernen. Ich sage es mal so, beide müssen den Menschen wieder entdecken. Das Christentum den Menschen, wie ihn die Aufklärung beschreibt, der freie Mensch, der mit seiner Vernunft die Dinge gestalten kann. Auch das Christentum selbst. Der Liberalismus muss den Menschen wieder entdecken, wie es das Christentum beschreibt. Den Menschen, der nicht nur vom Brot lebt. Ganz grob formuliert, das Christentum braucht mehr Freiheit und Vernunft, der Liberalismus mehr Mensch. Und wir erleben diese Zeit heute als eine chaotische Zeit, in der sehr vieles in Bewegung ist, vieles Schönes, aber auch vieles Unschönes. In diesen Zeiten brauchen wir das Christentum, wir brauchen den Liberalismus mit ihren Werten, ihren Visionen, mit ihren Ideen davon, was wir Menschen sind. Doch bevor Christentum und Liberalismus das wirksam wieder in unsere Gesellschaft hineinbringen können, müssen beide ihre eigenen Bilder von Menschen wieder neu entdecken und neu erarbeiten, damit sie dann glaubwürdig nach außen hin sprechen können. Und je eher und je mehr das gelingt, desto besser für uns alle. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Und wenn ich richtig verstanden habe, galoppieren wir jetzt direkt weiter in Fragen, Diskussionen, Anmerkungen, was auch immer. Ich danke Ihnen jedenfalls.